Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupieper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen heute hier im Lavierhaus. Neben mir sitzt Benny und um uns herum sitzen 18 Erzieherinnen aus dem Kita-Zweckverband und die Gruppe wird angeleitet, gestern schon und auch heute, von Nicole Back und es findet hier eine religionspädagogische Weiterbildung statt für eben diese Erzieherinnen, die Religionspädagogik in so vielen Facetten in den Kindergarten reinbringen und dafür ist auch das Thema Tod und Trauer, aber auch Trennung und Trauer, Flucht und Trauer eben mit im Programm. Und ich finde das so wertvoll, dass ihr das anbietet, Nicole, dass du diese Wichtigkeit einfach auch da drin siehst, das zu machen. Und ich finde das total klasse, dass ihr alle hier sitzt. Und ich weiß, gestern saßen manche hier mit Bauchschmerzen, von wegen, wird das nicht zu traurig sein und kann man das überhaupt Kindern zumuten und wird das in meinem Team möglich sein? Und so wertvoll, dass ihr heute alle wiedergekommen seid und ja, wir uns heute hier mit dem Thema beschäftigen. Benny, ich habe vor 34 Jahren die erste Fortbildung gegeben für Erzieherinnen. Mhm. Und damals war dieses Thema gewünscht von den Erzieherinnen auch. Und wir haben da wirklich im Kleinen angefangen, weil es in den Kindergarten höchstens ein Buch gab. Abschied von Rune hieß das. Das kam aus dem Norwegischen. Da waren die Norwegerinnen schon weiter als wir. Aber dieses Buch, das hat man damals nur im Personalraum gefunden oder im Raum der Leitung. Und jetzt mache ich seit 34 Jahren diese Arbeit mit ganz vielen Mitstreitern, du in Köln und ganz viele andere noch eben. Und dann müsste man ja denken, Familientrauerarbeit ist viel präsenter geworden. Es müssten heute die Bücher überall im Kindergarten ausliegen. Und ich war letzte Woche in einer Berufsschule gewesen und habe da gefragt, für Erzieherinnen, habe da gefragt, wer von euch hat im Praktikum ein Buch gesehen, was offen auslag über Trauer im Kindergarten? Und von 27 Leuten hat sich einer gemeldet und der war in einer freien, privaten Kita. Und ich habe hier gestern in der Runde nachgefragt und auch da gab es nur so 3-4 Kitas, wo diese Bücher offen ausliegen. Und allein deswegen ist es schon so wertvoll, dass ihr einmal hier seid. Und ich vermute mal, dass bestimmt demnächst in euren Kitas zu 80% die Bücher ausliegen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen dieses Thema und sind deswegen heute zusammen hier.
Weil ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, Mechtild, wir sitzen ja zusammen quasi im Lavierhaus tatsächlich auch vor einer ganzen Menge Bücher. Vor uns liegen ganz, ganz viele Kinder- oder auch Bilderbücher. Warum muss man sterben zum Beispiel? Ist eine Fuchsfamilie vorne auf dem Cover. Oder was mache ich nur mit meiner Trauer? Da sitzt ein Junge mit seinem Hund auf einer Schaukel oder auch ein Ort für meine Traurigkeit. Ganz viele Bücher. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das hast du mir nämlich auch schon mal gesagt, dass vor 34 Jahren, als du angefangen hast, lagen diese Bücher nicht offen aus und es gab sie auch einfach noch nicht. Das hat sich ja in der Tat verändert, dass es eine ganze Menge an guten, hilfreichen und wertvollen Kinder- und Bilderbücher gibt. Also geht mal in die Buchhandlung eures Vertrauens. Da gibt es inzwischen ganz große Regale mit nicht nur Bilderbüchern zum Thema Tod und Trauer, sondern ganz generell ja zu allen Gefühlen, die da sein dürfen, auch die vermeintlichen Negativen, auch die Wut vielleicht. Und das hat sich verändert. Es gibt diese Bücher, aber offensichtlich ist da immer noch so eine Scheu, sie vielleicht wirklich auch offen auszulegen. Und das ist so wichtig. weiß zwar auch, dass es eine ganz schön große Verantwortung ist, die ihr da tragt, weil ihr quasi Samen säen könnt bei Kindern und bei jungen Menschen, dass sie einen offeneren Umgang mit Tod und Trauer finden, aber umso wichtiger, dass ihr euch mit diesem Thema oder wir uns alle, auch diejenigen, die diese Podcast-Folge hören, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Ich habe in dem Bilderbuch, was ich geschrieben habe, Sachbilderbuch, geht Sterben wieder vorbei, Impulse reingegeben, was man gestalten kann und Fragen aufgegriffen. Und in dem Buch Hilf mir, wenn ich traurig bin, das ist so ein Mitmachbuch für traurige Zeiten, da habe ich hinten einen Text mit reingegeben und da habe ich geschrieben, dass ich früher furchtbare Angst hatte vom Zahnarzt. Ich komme aus einer Zeit, da gab es gar nicht so diese Vorsorge und ich bin dann auch als Grundschulkind danach, wenn meine Zähne wehtaten, alleine zum Zahnarzt hingegangen und habe da gesessen und ich weiß noch, die Frau Dr. Schlieker hat dann gebohrt. Es wurde viel schneller gebohrt, es wurde viel schneller gezogen. Und dann hat sie zu mir gesagt, wenn es weh tut, es war ohne Betäubung, wenn es weh tut, dann hebt die Hand, dann höre ich auf. Und es tat weh, ich sehe schon gerade, welche nicken. Und ich hob die Hand, weil es so weh tat, sie kam auf den Nerv, zum Nerv hin. Und dann sagte sie, ich bin gleich fertig und bohrte einfach weiter. Und das ist eine Übergriffigkeit, das ist ein Missbrauch auf dem Zahnarztstuhl im Grunde. Und es war so angstbesetzt. Und wenn ich später zur Vorsorge gehen wollte und ich bin dann beim Zahnarzt reingekommen, dann habe ich das nur gerochen und dann bin ich wieder rausgegangen, weil ich gedacht habe, ist ja doch nicht so schlimm. Oder das Bohrgeräusch, wenn die Tür aufging und es hat einfach Ängste gemacht. Und im Kindergarten habe ich das aber kennengelernt, dass es ja halt die Vorsorge gab und wie wichtig das ist. Und als ich dann selber Kinder bekommen habe, habe ich gewusst, es ist so wichtig, dass ich meine Angst nicht übertrage. Das war mir klar. Ich übertrage meine Angst. Und ich habe einen neuen Zahnarzt gesucht und ich sitze heute beim Zahnarzt ohne Angst. Aber was ich immer wieder merke, ist, ich mache Fäuste. Ich sitze da und ich bin angespannt, bis ich selber merke und dann die Hand aufmache, weil ich mir sage, ich muss es mir selber sagen, du musst keine Angst haben. Aber was ich geschafft habe, ist, dass meine Kinder zum Zahnarzt gehen ohne Angst. Und ich habe nie gesagt, heute ist Zahnarzttermin, du musst auch keine Angst haben, weil ich muss dieses Wort nicht dazu sagen, diese Angst erwähnen, weil warum? Ich sage ja auch nicht, heute ist wieder Kindergarten, heute ist Montag, du musst auch keine Angst haben. Damit würde ich ja Ängste schüren halt. Und so wie ich vom Zahnarzt mehr Angst hatte als vom Tod, ist es vielleicht bei euch umgekehrt, aber man kann da was gegen machen, indem man sich einen guten Zahnarzt sucht oder indem man sich zum Beispiel einen guten Bestatter sucht oder eine gute Trauerbegleitung. Und das eben ja auch so bedenkt.
Und ich glaube, was du sagst, Mechthild, mit diesem Ängste übertragen oder Sorgen übertragen, das ist das, was ja oft passiert, ne? Was Erwachsene einfach mit Kindern tun, was wir ja ganz oft erleben in der Familientrauerbegleitung, ist ja, oder die Frage, die wir dann sehr, sehr häufig gestellt bekommen, wenn beispielsweise ein Elternteil stirbt oder vielleicht auch Oma oder Opa, und die Kinder sind noch recht klein, vielleicht 4, 5 Jahre alt, ist immer die Frage, die im Raum steht: Sollen wir sie denn mit zur Beerdigung nehmen? Nehmen wir sie mit dahin oder ist das viel zu traurig? Und genau das ist das ja. Wir haben vielleicht selber Sorge davor, wenn wir zu einer Beerdigung müssen. Das ist ja auch furchtbar traurig, auch für uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch bei jeder Beerdigung Sorge, weil ich nicht weiß, welche Emotionen und Gefühle bei mir selbst hochkommen. Aber wir ermutigen ja in der Arbeit die Eltern oder diese Menschen trotzdem ihre Kinder mitzunehmen und an die Hand zu nehmen, zu begleiten. Nicht einfach nur zu sagen, das hier ist furchtbar traurig, das ist die Beerdigung, sondern das auch zu erklären. Ne? Also Kinder wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, zu erklären, was passiert ist und dass das furchtbar traurig ist und dass da auch Tränen fließen. Dass man diese Sorge, die man vielleicht vor so einem Tag hat, eben auch nicht überträgt, sondern dass das für Kinder ja auch heilsam und wertvoll sein kann, dass es einen Abschied gibt und einen Tag, wo man nochmal jemanden verabschieden kann und jemand quasi nicht einfach mehr nur noch da, nicht mehr da ist, wie in Luft aufgelöst, sondern sich ganz bewusst diesen Raum zu nehmen. Nicole hat einen Gedanken dazu.
Genau, ich kann, also mir ist sofort eine Begebenheit eingefallen. Ich war in einer Kita vor ein paar Jahren und da hat mir die Leitung von einer Sache erzählt. Also folgendermaßen, von einem Kind ist der Papa verstorben und die Mutter hat aber dem Kita-Team verboten, dem Kind das zu sagen. Und es war so, dass sogar die Mama praktisch immer gesagt hat, der Papa ist in China und es kamen auch immer Pakete aus China vom Papa. Und ich habe nur die Leitung gefragt, ganz ehrlich, wie seid ihr damit als Team umgegangen? Sie hat gesagt, ganz ehrlich, ganz, ganz schwierig. Und das Kind war noch dreiviertel Jahr bei uns in der Kita und ist dann in die Schule gekommen. Und sie hatten drei Kreuze gemacht, dass das Kind nicht mehr in der Kita war. Und das war wirklich schon jetzt ein paar Jahre her. Und sie hat gesagt, das war für uns als Team richtig, richtig schwierig, damit umzugehen, weil die Mutter hat es uns wirklich verboten. Und wir haben dieses Mädchen immer vor uns gesehen und haben gewusst, dein Papa lebt nicht mehr. Und konnten aber nicht auch mit diesem Kind arbeiten, was sie gerne gemacht hätten.
Danke, dass du davon erzählst, Nicole. Wir hatten gestern ganz kurz davon gesprochen und ich weiß noch, dass du auch gesagt hast, dann haben die gesagt, wir haben drei Kreuz gemacht, dass das Kind nicht mehr da war. Und dass es ja irgendwie eigentlich auch schlimm ist, wenn man so Kinder im Grunde auch verabschiedet. Und drei Kreuze, weil ich dieses Kind sehe und ein ungutes Gefühl habe, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Ganz bestimmt auf der einen Seite. Und da werden Erzieherinnen zu Geheimnisträgern und es ist kein schönes Geheimnis, keins, was gelüftet wird, sondern das ist ein böses Geheimnis und böse Geheimnisse ziehen in der Regel immer Unheil hinterher, weil immer irgendwas rumschwirrt in der Familie, eine schwarze Wolke rumschwirrt und aufgehört wird zu reden, Sachen nicht erklärt werden und es ist eine Hilflosigkeit sicherlich der Mutter, das ist keine Boshaftigkeit, eine Hilflosigkeit und die sagen wird, irgendwann sage ich dem Kind Bescheid, wenn das groß genug ist, aber wann bin ich groß genug dafür? Und wenn ich das in der Pubertät sage, dann sagt vielleicht das Kind, du bist sowieso doof, Mama, und ist total erzürnt darüber. Kinder fühlen sich dann verraten. Und wenn dir das erst gesagt wird, wenn du 18 bist, weil man glaubt, jetzt kannst du das besser verstehen, dann bricht alles zusammen. Und wie furchtbar ist das, wenn du dich von einem Vater verlassen fühlst? Der schickt zwar Pakete, aber du bist es nicht mehr wert, dass er aus China vorbeikommt, dass er nicht mehr zoomt mit dir oder solche Sachen eben, aber auch drei Kreuze, weil dieses Kind könnte Symptome entwickeln, dass dieses Kind merkt, hier stimmt was nicht, diesem Kind der Papa fehlt und dieses Kind unruhig wird in der Kita, so dass es, ich sag mal in Anführungszeichen, euch auf einmal auf die Nerven geht, weil es so anstrengend ist, weil es überaktiv ist und es gibt so wenig Möglichkeiten, da zu helfen, weil man müsste im Grunde immer ehrlich sein zum Helfen. Es könnte sein, dass dieses Kind anfängt zu hauen, zu beißen und dieses Kind vielleicht als jugendliches Kind in die Therapie kommt und dann werden Symptome behandelt, die eigentlich ausgelöst werden durch die Mutter und die Mutter müsste behandelt werden und nicht das Kind. Und deswegen so wichtig, dass du das Beispiel erzählst, weil das ist nicht so, dass man jetzt denkt, um Gottes Willen, aber sowas kommt ja zum Glück nicht oft vor. Tatsächlich kommt das häufig vor und wir erleben das immer wieder, dass Großeltern, die versterben, dass dann gesagt wird, die sind noch im Krankenhaus, die sind noch in der Kur, die sind jetzt nochmal weggefahren, jetzt nochmal in der Kur und beim Wegfahren hat es ihnen so gut gefallen, die bleiben jetzt noch ein halbes Jahr da und immer in der Hoffnung, das Kind fragt nicht mehr und irgendwann fragt das Kind nicht mehr, weil es tatsächlich vergisst und wie schade wäre das. Mein Sohn würde mein Enkelkind mich vergessen lassen. Aus Angst, ihm das zu sagen. Und dann müsste man fragen, wovor hast du denn Angst? Und dann hätte er wahrscheinlich Angst, dass das Enkelkind traurig wäre. Und damit wird eine gesunde Emotion weggenommen. Also wegen so einem eigentlich Pisselding wegen Traurigkeit und Tränen. Wird eine große Lüge aufgebaut und die Fantasie, die Eltern da reinstecken, die sollten sie lieber in die Fantasie reinstecken, wie kann ich das gut erklären?
Bevor wir darüber nochmal sprechen, wie kann man es gut erklären, Mechthild, habe ich trotzdem nochmal die Frage, weil ich da so hängen geblieben bin. Nicole, du hast erzählt, das war eine große Herausforderung für dieses Kita-Team. Was kann man denn dann machen in so einer Situation? Kann man es nur aushalten und diese, ja, die Geschichte, die Lüge der Mutter akzeptieren? Oder kann man da, hat man da andere Möglichkeiten? Kannst du da was sagen, Mechthild, wie du damit umgegangen wärst vielleicht?
Also man kann versuchen, halt mit der Mutter zu sprechen. Und an der Stelle ist es einfach wertvoll, dass jetzt diese Fortbildungen gemacht werden, damit ihr nicht machtlos seid in dem Moment. Und da, wo ihr als Erzieherin sagt, Gott, also die Mutter, die ist aber vielleicht so anstrengend oder die ist so in Not im Grunde auch, oder ich kann da gerade selber nicht drüber sprechen, habt ihr ja wieder die Möglichkeit, Nicole anzusprechen und dass du vom Kita-Zweckverband genau dafür eingesetzt bist, auch Notfalleinsätze im Kindergarten zu machen oder dass wir ins Gespräch gehen könnten miteinander, um uns zu beraten. Aber das Wichtigste wäre, mit der Mutter ins Gespräch zu kommen und zu sagen, welche Sorge hast du? Und ihr das nicht schwarz auszumalen, was kann passieren, wenn, aber das schon zu benennen und dann nach Lösungen zu schauen, das wäre das Gute. Man kann nicht einfach sagen, nee, wir wollen haben, dass du das sagst, sonst darf dein Kind nicht kommen. Das geht nicht im Kindergarten, außer dieses Kind ist aus irgendwelchen Gründen untragbar. Vermute ich mal, dass es da Wege gäbe. Bei uns bei Lavier sagen wir, zu uns dürfen nur Kinder kommen, die wissen, woran jemand gestorben ist. Wir werden keine Geheimnisträger. Und wenn Eltern Wert drauf legen, dass sie Hilfe bekommen und ihr Kind, dann muss es ihnen mitgeteilt werden. Und wir helfen dabei, wir unterstützen dabei, dass die Eltern es selber sagen. Es ist auch wichtig, dass nicht ihr Erzieherin das sagt, sondern ihr könnt sagen, Mutter, Vater, ich bin mit dabei und wenn du nicht mehr weiterreden kannst, dann spreche ich für dich. Wenn dir die Tränen kommen, erkläre ich deinem Kind, warum die Tränen kommen. Aber es ist Elternaufgabe, das zu machen. Elternjob ist es, schöne Sachen zu haben, aber auch durch schwere Sachen durchzugehen.
Und das ist ja genau das, was du davor gesagt hast. Das bedeutet eben auch, Sachen zu benennen, so wie sie sind, zumindest kindgerecht zu benennen. Und das beginnt ja nicht erst schon in der Trauer nach einem Todesfall, sondern das beginnt ja ganz häufig eben auch schon zum Beispiel, wenn jemand im Krankenhaus liegt mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Ich weiß noch, dass du das mal erzählt hast auch, weil ich glaube, in meiner Ausbildung habe ich die Geschichte erzählt, dass ich so mit 9 oder 10, glaube ich, mal auf der Intensivstation war, weil meine Oma hatte bei einer Magenspiegelung, ist ihr in die Luftröhre geschnitten worden und dann lag sie auf Intensivstation und ich weiß nicht warum, mein Stiefvater hat mich irgendwie damit hingenommen und mein Opa und für mich als 9-Jähriger war das ganz schlimm. Ich bin da rein, ich bin fast nämlich ohnmächtig geworden, also mir ist schwindelig geworden und ich musste dann wieder raus, auch weil mir niemand erklärt hat und ich finde auch als Erwachsener heute noch Intensivstationen, wenn da Menschen an 1000 Schläuchen hängen, nicht unbedingt schön anzusehen. Aber genau das Kindern zu erklären, was sind das vielleicht für Maschinen? Oder zu gucken, gibt es Pflegepersonal, das man da hinzuziehen kann und dass man nochmal sagen kann, ich weiß jetzt auch nicht genau, wofür dieser Stecker hier ist oder wofür dieser Schlauch ist, aber vielleicht können wir es uns erklären lassen. Also, dass man da auch schon anfängt, Kindern zu erklären, was da eigentlich passiert, wofür die Dinge da sind. Und Kinder nicht einfach so im Stich lässt mit dem, was sie sehen und was so um sie herum passiert. Ne? Und ich glaube, du hast auch mal eine Geschichte erzählt mit einem Flummi oder mit einem kleinen Wagen, dass du, glaube ich, mit einem kleinen Jungen auf der Intensivstation auch zwischendurch einfach ein bisschen gespielt hast. Ne?
Ja, wir haben einen Ball dann da gehabt und plötzlich war das Pflegepersonal und der Assistenzarzt, es war abends, es war ziemlich ruhig. und dass plötzlich alle in Bewegung waren, da wo alle erstarrt waren, da wo die Großeltern kein Wort gesprochen haben und eigentlich gar nicht wollten, dass das Kind dabei ist. Und ich hatte durch Zufall einen Ball in der Tasche gehabt und auf einmal kam durch den Ball Bewegung rein. Das wäre jetzt nicht meine Empfehlung, auf einer Intensivstation immer einen Ball dabei zu haben, aber so eine Kleinigkeit hat geholfen, solche Emotionen, ich wollte sagen aufbrechen, aber aufbrechen ist falsches Wort, weicher zu machen. Aber wir haben die Andrea gehabt, die war hier auch im Seminar gewesen, auch Erzieherin, und dann wurde ein Vorschulkind von der Mama nicht abgeholt. Er ist nachmittags gekommen, die haben so eine Vorschulaktion gemacht und er konnte vom Fenster aus aber zu seinem Wohngebiet rüber gucken und hat dann noch gesagt, guck mal, da steht ein Krankenwagen. Und dann kam irgendwann der Vater vorbei und holte den Jungen ab und erzählte, dass seine Frau ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Die Mutter hat ein Aneurysma gehabt, das heißt, da ist eine Ader geplatzt. Und die Mutter lag dann im Sterben. Und das Krankenhaus hat gesagt, der Junge darf nochmal zur Mama hinkommen. Der Vater war ganz irritiert und hat gesagt, auf keinen Fall. Die Mutter liegt auf der Intensivstation, die wird sterben. Das ist für mich ja schon schlimm. Und die Erzieherin hat gesagt, doch, das ist wichtig. Und die Erzieherin kam aus so einer Fortbildung. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das sonst gesagt hätte. Und dann haben die versucht, mich zu erreichen, haben mich nicht erreicht. Und die Erzieherin hat sich mit dem Vater und mit dem Kind auf den Weg gemacht. Und das Krankenhaus hat aber auch angerufen und hatten gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und dann sind wir da zusammengetroffen. Und wir haben in dem Wartebereich gesessen und dann war die Erzieherin da. Und ich fand das so wertvoll, weil das war so eine Bezugsperson gewesen. Und der Junge ist danach ja noch über ein halbes Jahr in die Kita gegangen und hat sie dabei gehabt, die in dieser intensiven Situation mit dabei war. Und wir haben dann erstmal zusammengesessen und haben gesagt, dass die Mama ganz, ganz feste krank ist und dass die Mama sterben wird. Und der Junge ist 5 Jahre alt. Wir haben gestern darüber gesprochen, mit 5 verstehe ich noch gar nicht, was das wirklich bedeutet. Und er hörte uns eben zu. Wir haben über Traurigkeit gesprochen und ich habe dann gefragt, was hilft euch denn in Traurigkeit, wenn ihr feste traurig seid? Und dann haben alle was gesagt. Ich weiß, es war ein ganz heißer Tag gewesen. Und dieser kleine Junge sagte, ein warmer Kakao. Und das war irgendwie so, es war irgendwie berührend. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, Kakao steht auch so ein bisschen so auch für Mütterlichkeit oder Gemütlichkeit, für Wärme. Und dann sind wir reingegangen und ich habe vorher mit der Intensivschwester gesprochen, die zuständig war für die Mutter, und habe gesagt, wir kommen gleich. Und dann hat sie gesagt, oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich wusste davon, ich habe selber ein Kind in dem Alter und mich macht das so traurig. Das heißt, wenn uns Dinge so nah sind, dann berührt das oft noch mehr. Und ich habe gesagt, aber könnten Sie vielleicht erklären, was Sie mit der Mutter und für die Mutter auch machen, damit der Junge das versteht? Das ist so wichtig, dass diese Geräte, was Benny gerade gesagt hat, dass diese Geräte erklärt werden und dass man sagt, das ist dafür, damit die Mama zu trinken bekommt, damit die Mama keine Schmerzen hat und dass man nicht hinter rausgeht und nur noch die Geräte vor Augen hat, sondern wenn ich weiß, wofür ist das, dann kann ich mich der Mama widmen. Der Junge kam rein und war irritiert über den Anblick der Mutter, die auch beatmet war, und ging sofort auf den Schoß vom Papa. Und die Krankenschwester hat dann erklärt, ich habe gesagt, die Krankenschwester so und so, ich weiß den Namen gar nicht mehr, die kümmert sich immer um die Mama, und die hat gesagt, sie sagt mal, was sie macht. Und dann hat die das alles erklärt. Wir haben zwischendurch auch nochmal gesagt, dass die Mama auch gut sterben kann. Und er hört sich das alles ganz gut an. Und dann sagt er zur Krankenschwester, und was ist das? Und dann ging er auf sie zu. Und die hat so toll erklärt. Die hat erklärt, wie in der Sendung mit der Maus. Und es waren auch keine Tränen dabei, weil sie bei der Sache war. Und der Junge durfte alle Fragen stellen, sie hat ihm dann noch so eine große Spritze geschenkt. Und dann geht er zurück auf den Schoß vom Papa und guckt den Papa an und sagt, und wann kommt jetzt unsere Mama wieder nach Hause? Und dann hat der Papa gesagt, die Mama kommt nicht mehr nach Hause, die Mama stirbt. Und da hat er es selber zum ersten Mal richtig ausgesprochen und ihm kamen die Tränen und dann weinte der Junge so ein bisschen Und dann haben wir uns aber erstmal von der Mama wieder verabschiedet. Und als wir dann runtergegangen sind, da war dieses Thema Kakao auf einmal wieder da, weil der Vater uns in die Cafeteria einladen wollte, die Erzieherin und mich. Und ich habe gesagt, so, was bestellst du dir denn? Und dann hat er gesagt, einen warmen Kakao, der kleine Junge. Und er hatte Mama ein Bild mitgebracht, ein Bild, was er mit den Vorschulstiften gemalt hat. Das hat mich auch so berührt, ja. Diese Filzer, die man nicht den vierjährigen Kindern gibt, weil die die in die Faust nehmen und sofort die Mine da reinpressen. Und er konnte mit Filzern schon gut malen. Und da hat er der Mama damit einfach ein Bild gemalt. Und in aller Traurigkeit war das einfach so wertvoll. Und wo man gesehen hat, dieser Stein, der ins Wasser geworfen wird, der zieht auf einmal Kreise. Und der Junge wäre wahrscheinlich nicht im Krankenhaus gewesen, wäre die Erzieherin nicht hier in der Fortbildung vom Kita-Zweckverband gewesen und hätte sich dann getraut, weil sie wusste, wenn ich gehe, kommt er dahin. Wenn ich nicht gehe, bekommt er nicht diese Chance.
Es ist so wichtig eben, dass dieses Wissen da ist, sowohl bei Erzieherinnen und Erziehern, aber auch bei Pflegepersonal. Ne? Ich meine, da ist man ja auch abhängig davon. Du hast ja auch von der Intensivpflegerin erzählt, die auch so einen tollen Job gemacht hat und die auch keine Berührungspunkte hatte, einem kleinen Kind zu erzählen, was eigentlich passiert. Sie hätte genauso gut auch sagen können, ich habe gerade keine Zeit, das sind alles Maschinen, ich muss zum Nächsten, wenn sie sich das nicht hätte zutrauen können. Ne? Das zeigt einfach, wie wichtig es auch in allen Bereichen ist, dass Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und versuchen zumindest die Berührungsängste abzubauen, um Kindern in solchen Situationen oder Kinder in solchen Situationen mit an die Hand zu nehmen, weil ich glaube, das ist ja genau was du beschrieben hast mit den Maschinen zum Beispiel, dass man, und das kennen wir als Erwachsene ja auch, manchmal so Gruselbilder im Kopf haben, ne? Also von so Maschinen im Krankenhaus, aber vielleicht auch von toten Menschen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich als Kind habe ich immer gedacht, tote Menschen ist gleich Skelett. Das ist irgendwie so, was man manchmal so im Kopf hat und manchmal so Gruselvorstellungen, dass man denkt, wenn man sich jetzt nochmal von jemandem verabschiedet, dann sieht da jemand aus wie ein Skelett oder ist ganz abgemagert oder es ist nur noch Haut und Knochen. Und das kann natürlich so sein, aber muss ja gar nicht. Und Kindern das zu erklären, was passiert, vielleicht auch bei einer Einäscherung, ne? Also ich erinnere mich an eine Geschichte immer wieder, die du mal erzählt hast, Mechthild, wo eine Mutter ihrer Tochter ganz gut erklärt hat, dass der Vater gestorben ist, sie wirklich mit an die Hand genommen hat, alles erklärt hat und dann war aber der Tag der Verabschiedung und der Mann war eingeäschert worden und dann hat das kleine Mädchen gefragt, hat man dem Papa eigentlich die Knochen gebrochen? Und die Mutter war dann ganz irritiert, ne, weil sie sich das gar nicht erklären konnte. Magst du das nochmal erzählen? Das finde ich immer
genau,
sehr.
Und die Mutter hat dann gesagt, hätte ich das, genau, das war ein kleiner Junge, das war der Jan gewesen. Ah, genau. Und die Mutter hat gesagt, ich habe mir solche Gedanken drum gemacht und ich wusste gar nicht, dass die Fantasie in eine ganz andere Richtung geht. Und dass mein Kind einfach nur eine sachliche Erklärung brauchte, genauso wie andere Eltern auch nochmal überlegt haben, wie erkläre ich das dem Kind, dass jetzt der Sarg, den das Kind gesehen hat, das Kindergartenkind, wo die Oma drin lag oder der Körper der Oma, wie erkläre ich das jetzt, dass sich das plötzlich verwandelt in so eine Dose, in eine Urne, was aussieht vielleicht wie eine Blumenvase. Und dann erklären sie das und sagen eben, dass der Körper der Oma verbrannt wird und das Mädchen sagt, aber können wir das denn nicht hier zu Hause im Kamin machen? So, und die Eltern, die haben schlaflose Nächte und das Kind fände das eigentlich in Ordnung, das mit der Oma zu Hause zu machen, was ja wirklich eine schöne Sache wäre, wenn das nicht so riechen würde, sag ich jetzt mal. Und weil das einfach nicht funktioniert. Es braucht tatsächlich ein Krematorium mit der bestimmten Hitze eben dabei. Und was einfach auch eben nochmal wichtig ist, ist hier gerade für Erzieherinnen, für Erzieher, aber auch für Eltern, die Kinder im Alter haben oder Großeltern, zu wissen, wenn die Kinder sachlich reagieren oder desinteressiert reagieren, es liegt einfach daran, dass die Kinder das nicht verstehen. Und ich kann nur das betrauern, was ich verstehe. Und wenn der Florian sagt, ja, der Papa ist gestorben, Mama, Florian war 5, Und das ist schon traurig, aber es ist auch ein bisschen gut, weil jetzt kann ich immer nachts neben dir schlafen und die Mutter so irritiert ist und denkt so, das kann doch gar nicht sein, der mochte doch den Papa. Wieso ist der nicht traurig? Weil gerade scheinbar der Gewinn größer ist als der Verlust. Das wird sich aber noch verändern, weil der Florian mit Sicherheit wird er nicht auf Dauer Bock haben, neben der Mama zu schlafen, aber wenn er irgendwann anfängt, den Papa immer mehr zu vermissen, weil er irgendwann merkt, das kann nicht der Preis dafür sein, dass ich immer hier schlafe, jetzt will ich aber haben, dass der Papa wieder kommt und dann feststellt, er kommt nicht wieder, dann wird die Trauer größer sein. Man wird ihn nicht trösten können, indem man sagt, aber dafür darfst du, bis dass du groß bist, neben Mama schlafen. Das ist es nicht, ja. Und von daher ist es einfach wichtig, sich damit auszukennen. Ich mache jetzt mal eben hier einmal nochmal Werbung für das Buch Für immer anders. Das ist ein Buch, das habe ich damals vor, weiß nicht, 16 Jahren geschrieben. Das ist immer wieder ergänzt worden in einer Neuauflage mit aktuellen Dingen. Da steht eben drin, wie verstehe ich vom Baby an, ja, bis zum Kindergartenalter, vom Kindergarten bis zum Grundschulalter, immer wieder in Etappen. Was verstehe ich überhaupt von Tod und Trennung? Und dann gibt es auch nochmal Kapitel von Baby an wieder bis zu jungen Erwachsenen. Welche Trauerreaktionen sind da? Und es sind Beispiele drin. Wie kann ich das auch mit dem Suizid erklären? Es geht da drin um Fehlgeburten, Totgeburten, um den Tod von Großeltern, aber auch den Tod von Haustieren. Es stehen ganz viele Anregungen auch drin, was man machen kann. Was ich auch noch mal ganz wertvoll finde, wir haben hier von Annette gehört, die eben auch noch mal erzählt hat, als ihr im Urlaub oder ein Wochenende weg wart, ich gebe dir gleich das Mikro, Annette, genau, wie plötzlich auch so eine Hilflosigkeit und Unsicherheit da war und wie man ganz schnell nach Erklärungen gesucht hat. Und ich finde es so wertvoll, dass du das erzählt hast, weil mir dazu direkt auch noch ein Gedanke gekommen ist. Und vielleicht werden sich einige Eltern wiedererkennen, die gesagt haben, oh Gott, ich hätte so ähnlich reagiert oder meine Erklärung wäre auch irgendwie spooky gewesen. Annette, ich gebe es dir mal einmal weiter.
Danke. Ja, also wir waren mit Freunden weg und wir haben also ein Haus gemietet und da war viel Garten drumherum und es war ein schöner Herbsttag. Unsere Kinder sind dann in Gummistiefeln durch den Garten gestapft und haben dann eben halt auch einen toten Vogel entdeckt, der also wohl vors Fenster geflogen ist. Und nachdem sie uns dann Bescheid gesagt haben, dass er gestorben ist, sind die Kinder dann woanders spielen gewesen und einer von uns Großen hat dann dafür gesorgt, dass der Vogel eben halt ich sage jetzt mal, entsorgt wurde, wie man das so macht. Und ein paar Stunden später kamen unsere Kinder und sagten dann, ja, der Vogel ist jetzt weg. Und dann sagte eben halt die Freundin von mir, ja, den haben die Engel abgeholt. Und die Kinder dann darauf, ja, aber die haben die Füße vergessen. Und die so, hä, die Füße vergessen? Ja, und dann drucksten wir natürlich alle rum, erklären wir jetzt, dass die Füße da noch liegen? Es war also dann irgendwie schon für uns eine sehr komische Situation und ja, ich weiß ja nicht, welche Ideen jetzt du dazu hast.
Irgendwie, wenn man diese Geschichte hört, ich finde, auf der einen Seite muss man grinsen und denkt so, okay, reingefallen, da liegen auf einmal doch noch die Füße, warum liegen die Füße von dem Vogel noch da? Und auf der anderen Seite, dass man auch diese Not nachvollziehen kann. Jetzt habe ich das Ding gemacht, jetzt habe ich den Vogel entsorgt, in die Tonne reingegeben. Das will ich jetzt den Kindern auch nicht sagen. Und dann merkt man auf einmal, vielleicht wäre es doch einfacher gewesen, man hätte den Vogel nochmal betrachtet, nochmal angeschaut, hätte das genutzt, über den Tod zu reden, den zu beerdigen, vielleicht noch ein Lied zu singen, basteln zu können. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du heute vermutlich machen würdest, aber wo man in dem Moment nicht drauf kommt, weil wir selber von der Angst auch blockiert werden eben dabei. Und manchmal denkt man, etwas nicht zeigen, etwas nicht machen, das ist viel einfacher und merkt dann im Nachhinein, nee, sich drauf einzulassen und etwas zu machen, eröffnet auf einmal so viele Möglichkeiten. Und das, was mir noch als Gedanke gekommen ist, ihr habt gesagt, als der Vogel auf einmal verschwunden war und die Kinder gesagt haben, der Vogel ist weg, Den haben die Engel abgeholt. Man hätte jetzt auch natürlich noch sagen können, aber das wäre dann noch die größere Geschichte gewesen. Im Himmel braucht man keine Füße, weil man da fliegt. Ja, aber dann fängt man ja an, noch verrücktere Unwahrheiten zu erzählen. Aber zu dieser Engelssache ist mir in den Sinn gekommen. Es ist ein Papa gestorben und der Papa, der hat zum Schluss immer auf so einer großen breiten Couch gelegen und dann ist er nachts gestorben und die Mutter hat ihn vom Bestatter, also der Arzt kam, dann vom Bestatter abholen lassen, weil sie gesagt hat, ihr vierjähriger Junge, der soll nicht mitbekommen, dass der Papa tot ist oder der soll das nicht sehen, dass der Papa tot ist und er soll auch nicht den Transport mitbekommen. Und dann wurde der Junge morgens wach und er ging wie immer ins Wohnzimmer rein, um Papa Hallo zu sagen, der Papa war nicht da. Und die Mama hat gesagt, den Papa haben heute Nacht die Engel abgeholt. Und auch die Freunde drumherum haben alle gedacht, das ist aber schön, was die Mama da sagt. Das ist kindgerecht, denkt man dann oft so. Sagt man dann so zu lügen, das ist kindgerecht. Dabei ist es eine Lüge, eine ausgeschmückte Lüge. Und der Junge hat das erstmal so angenommen. Und dann hat der ein Jahr später Verlassensängste bekommen. Der wollte auf einmal nicht mehr in den Kindergarten gehen. Die Mama, die konnte nicht in den Keller gehen. Der klebte nur noch an ihr, an der Gemüsetheke, wenn sie gesagt hat, bleib du mal eben beim Wagen stehen, ich hol mal eben hier vorne was. Da hat er Theater gemacht, totale Verlassensängste. Und so kamen die dann zu uns. Und wir sind dann nochmal darauf zu sprechen gekommen, dass sie gesagt hat, der Papa ist von Engeln abgeholt worden. Und das, was so bilderbuchmäßig erscheint, das ist ja eigentlich was ganz Gruseliges. Stellt euch vor, ihr liegt mit eurem Partner, eurer Partnerin im Bett oder ihr legt eure Kinder ins Bett und am nächsten Morgen ist einer vom Engel abgeholt. Das ist ja vollkommen unberechenbar. Und dieses Engelsbild von wegen beschützend und schön und heilsam und so weiter, das ist ja irgendwie mörderisch, das ist ja gruselig. Und im Grunde kann ja auch die Mama einfach abgeholt werden und man kann selber abgeholt werden. Und da, wo ich so denke, ich will das meinem Kind gut erklären, kann ich auf einmal eine ganz böse Fantasie aufbauen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich von Engeln beschützt fühlen mag, dass man die Engel dann auch in ihrem Bereich eben so lässt. Und gerade ihr, die ihr auch in der religionspädagogischen Weiterbildung seid, Engel sind nicht dafür zuständig, jemanden einfach abzuholen, sondern wenn ihr was zu diesem Thema macht, gerade auch in bestimmten Zeiten, wie in Adventszeiten, Weihnachtszeiten, aber auch zur Osterzeit, dann haben die einfach eine ganz andere Bedeutung.
Ich habe auch direkt die Vorstellung davon, dass dann jemand mit Flügelchen jemand anderen davonfliegt und so diese Vorstellung von, ich werde irgendwie weggeflogen von jemandem, der mit mir davonfliegt, ist irgendwie, so eine Vorstellung, oder das sind ja diese Bilder, die es ja nicht nur in Bezug auf Tod und Trauer gibt, ne, sondern ich musste auch direkt an den Storch denken, der die Kinder bringt. Oder ich weiß noch, dass als meine Schwester...
Das fliegt auch, so wie der Engel.
Genau, der fliegt auch und ist auch eine gruselige Vorstellung, dass einfach der Storch von wo auch immer in der Windel ein Kind hat und irgendwo niederlässt. Und ich musste daran denken, dass als meine Schwester ganz, ganz klein war, lief im Fernsehen irgendwie bei meiner Mutter und bei meinem Vater eine Doku über eine Kondomfabrik. Und meine Schwester hat dann auch gefragt, was ist das? Und dann waren auch beide, sind rot angelaufen und also so die Erzählung und wussten nicht, was sie sagen sollten. Und mein Vater hat dann gesagt, das sind Schlafsäcke für Mäuse. genau das, also ich vielleicht hätte man einer Vierjährigen jetzt auch nicht erklären können, was tatsächlich Kondome sind, aber ich glaube, dass genau das ja aber da drin steckt, also das, was du gerade sagst, so ist wie so eine Art Notlüge ja auch, die man erfindet und was dann das auch auslösen kann. Oder was du ja auch sagst, niemals das Wort eingeschlafen verwenden, ne? Der Opa ist friedlich eingeschlafen, weil Kinder dadurch auch Angst bekommen, abends ins Bett zu gehen oder wenn die Eltern ins Bett gehen oder so, ne? Und man denkt ja auch, ach, das ist doch aber eine schöne Formulierung und das ist doch friedlich und das ist doch nett gemeint, und in Wirklichkeit löst das oder kann das bei Kindern ja auch solche großen Ängste nochmal auslösen.
Genau. Und das, was wichtig ist für den Kindergarten, auf jeden Fall nochmal, ich werde es nicht leid, das immer und immer wieder zu sagen, bestätigt Trauer, wenn Trauer da ist, und sagt nicht, ist doch nicht so schlimm. Und wenn ein Kind hinfällt, dann können wir pusten, dann können wir sagen, das wird bestimmt wieder gut, aber vorher sagen, ich glaube dir, dass es weh tut. Kein Kind weint aus Spaß. Und selbst wenn ihr denkt, es ist übertrieben, dann hat dieses Kind trotzdem einen Grund. Dann ist es vielleicht nicht diese Wunde, wo das Kind hingefallen ist, sondern das weint vielleicht den Herzschmerz raus, weil Mama und Papa sich immer streiten oder weil Eltern nur am Handy sind und keine Zeit für das Kind haben oder weil es eine Fluchtgeschichte gibt oder. Nehmt das Gefühl ernst. Zelebriert das nicht total, ja? Trauer muss nicht so gepflegt werden, dass man das Kind auch nicht mehr aus der Trauer rauslässt, aber nehmt es ernst und macht dann was Schönes mit dem Kind, dass es einfach lernt, es kann was Trauriges sein, aber Leben kann trotzdem gut sein. Und das, was wichtig ist, ist auch da im Kindergarten schon drauf zu achten, nicht irgendwann den Jungs zu sagen, nur wein nicht, du bist doch kein Mädchen oder du bist doch keine Heulsuse. Oder das, was Jungs, und es ist einfach so, dass Jungs ungefähr ab dem 5. Lebensjahr sagen, ich bin schon groß, ich weine nicht. Dass Jungs ab dem 5. Lebensjahr sich Tränen verdrücken. Und das hat was mit der Gesellschaft zu tun, das hat eindeutig auch was mit Kindergärten zu tun. Das hat was mit zu Hause zu tun, welche Vorbilder habe ich. Und das hat nichts mit Biologie zu tun. Das hat was mit einer gesellschaftlichen Norm zu tun. Und das ist amüsant und gleichzeitig ernsthaft. Wir haben hier in den Kindertrauergruppen bei den 5-Jährigen aufwärts bis 8-Jährigen haben wir die Frage gestellt, trauern Jungs eigentlich weniger als Mädchen, weil die weinen ja auch meistens weniger. Und dann haben die Kinder so überlegt und dann hat Tobias sich gemeldet und hat gesagt, und Tobias war 5 oder 6 Jahre alt, so ein, ich sag mal, kleiner, netter, knubbeliger Junge. Und dann hat er sich hingestellt und hat ganz ernsthaft, hat er gesagt, nein, die Jungs sind genauso traurig wie die Mädchen, aber die weinen weniger, weil das liegt ja an der Bauchmuskulatur. Und ich habe gedacht, der meint jetzt irgendwie Hormone. Und habe dann nochmal nachgefragt, habe gesagt, Tobias, wie meinst du das mit der Muskulatur? Und dann stellt er sich hin und sagt, wir Jungen, wir haben die Bauchmuskulatur und wenn die Tränen kommen, dann spannen wir die einfach an und dann gehen die Tränen wieder weg. Und bei den Mädchen geht das leider nicht so, weil die haben noch die Brust dazwischen und dann kann man nicht so anspannen. Und das war so super erklärt. Er hat eine Erklärung dafür gesucht, was passiert da. Der hat wahrscheinlich in sich reingefühlt, was mache ich, wenn die Traurigkeit kommt? Und dann hat er selber gemerkt, dann spannt er die Bauchmuskeln an. So, das kennen wir auch, ne? Bauchmuskel anspannen. Meistens beißt man dabei auch noch die Backenzähne aufeinander. Mhm. Das ist so eine Kombi, die man eben so hat. Oder manche spannen die Po-Muskeln an oder so. Das heißt, wir spannen an und unterdrücken damit. Und ne, die Mädchen haben Brust dazwischen und dann klappt das Ganze nicht so. Und das ist amüsant und das ist gleichzeitig einfach traurig. Und da ist es einfach wichtig, Kindern deutlich zu machen, ein ganzer Kerl, gerade bei Jungs, ein ganzer Kerl bist du nur, wenn du das alles kannst, wenn du mit Trauer umgehen kannst, wenn du mit Freude umgehen kannst, wenn du mit Wut umgehen kannst. Wie furchtbar wäre das, wir hätten keine Wut. Wir wären gleichgültig. Wir könnten nicht sagen, und jetzt ist Schluss. Aber wir müssen lernen, mit Wut umzugehen, um nicht alles kaputt zu hauen im Grunde. Und das wäre einfach so wertvoll, damit im Kindergarten anzufangen und bestenfalls das fortzuführen, was zu Hause schon gut erlebt wurde.
Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Also ich glaube, deswegen bin ich so dankbar für diese Folge und dankbar für euch, dass ihr hier seid und euch mit diesem Thema auseinandersetzt, weil ich würde sagen, vielleicht erst so mit 30 gelernt habe, Gefühle und Trauer und Tränen so ganz bewusst zuzulassen, weil ich einfach auch groß geworden bin in einer Generation, wo mir von klein auf eben genau sowas gesagt worden ist. Du musst doch nicht weinen, du bist doch keine Heulsuse, stell dich nicht so an. Und deswegen finde ich es so schön, dass ihr da seid oder auch ihr, die das jetzt hört, euch mit diesem Thema auseinandersetzt, weil ich glaube, je mehr Menschen in unterschiedlichen Berufen vor allem in sozialen Berufen darüber wissen, wie Kinder und Jugendliche trauern und was damit alles einhergeht, desto besser. Aber ich glaube auch, dass es auch für Eltern gilt, genau das, was du sagst, dass das auch zu Hause passieren muss. Also ich habe eine gute Freundin, die oft traurig ist und die aber immer sagt, nee, ich weine dann aber abends, wenn der Sohn im Bett ist, weil ich will nicht, dass der das mitbekommt. Ich will nicht, dass der mitbekommt, dass es mir gerade so schlecht geht. Und ich schon ganz oft gesagt habe, ich kann das total nachvollziehen und ich will dir da auch überhaupt nicht reinreden in deine Erziehung, aber ist es nicht vielleicht auch gut, wenn du mal vor ihm weinst und vor ihm traurig bist, weil ich glaube, er kriegt es so oder so auch mit und das ja auch schön ist, das einem Kind auch vielleicht zu erklären, also dass ich glaube, da gehört eine ganze Menge Mut dazu, das auch zu tun. Aber ich glaube, dass da ein Wert drin steckt für die Kinder und am Ende dann ja auch für uns alle, auch als Gesellschaft, wenn wir da irgendwie mehr hinkommen würden, mutig zu sein, den Kindern unsere Gefühle zuzumuten, auch vielleicht, ne, auch die wir haben, dass es da nicht nur um die Gefühle des Kindes geht, sondern auch einfach mit unseren offen umgehen, die wir haben, weil nur so können wir ja auch ein Vorbild sein für Kinder.
Ja, und auch den Mut zu haben, Bücher zum Thema Trennung und Tod, auch zur Flucht, da gibt es jetzt nach und nach immer mehr Bücher, die in den Kindergarten zu legen und nicht Angst davor zu haben, wie können jetzt Eltern reagieren, sondern Eltern einladen zu dem Elternnachmittag, Elternabend und da ein Buch vorzustellen, um darüber ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie gehen wir damit um, weil es einfach was mit emotionaler Bildung auch zu tun hat. Und ja, an der Stelle auch nochmal mein Dank an euch, dass ihr gesagt habt, wir machen dabei mit, wir finden das auch ganz spannend.
Eine Ergänzung noch zu den Büchern, weil ich finde das einfach auch so toll und wertvoll und ich benutze Kinder- oder Bilderbücher sehr oft auch in den Begleitungen mit Erwachsenen, weil da auch für erwachsene Menschen so oft so viel Schönes drinsteckt, dass man nochmal einen anderen Zugang zu Trauer bekommt. Und das ist etwas, Mechthild, das hast du mir irgendwann auch mal gesagt oder das habe ich bei dir in der Ausbildung auch gelernt zum Familientrauerbegleiter, dass oft die Sorge ja auch da ist zu sagen, ja, aber kann man denn jetzt abends zum Einschlafen ein Buch über Tod und Trauer lesen? Und wo du gesagt hast, ja, warum denn nicht? Weil das ist ja kein blutrünstiger Krimi, den man einem kleinen Kind vorliest, sondern das ist ja kindgerecht mit Bildern, mit schönen Geschichten, mit schönen Charakteren. Und das ist ja etwas, wo man dann vielleicht auch abends dann einfach vielleicht gut schlafen kann. Das ist ja keine Horrorgeschichte, die man einem Kind vorliest, abends vor dem Schlafengehen. Das finde ich einfach auch nochmal wichtig, dass das ja keine beängstigenden Bücher sind, sondern ja eher oft ermutigende Bücher auch sind, ne? Ermutigende Bücher, ja, oder Halt geben sollen, Hilfestellung geben sollen auch. Und willst du dazu was sagen noch?
Nee.
Okay, weil ich habe nämlich noch einen Gedanken, habe ich auch noch, dass werdet ihr sicherlich aber auch kennen, ihr, die mit Kindern arbeitet. Ich finde es manchmal auch hilfreich, eine Frage einfach zurückzugeben. Ich habe meinen Zivildienst ja im Kinderhospiz gemacht und dann kam manchmal ja eben die Frage auf, gibt es den Himmel oder was passiert danach? Und manchmal weiß man ja auch einfach in dem Moment gar nicht, was man antworten soll. Und dann die Frage zurückzugeben, was denkst du denn? Oder was glaubst du denn, wie der Himmel aussieht oder was dann passiert? Ist manchmal ganz schön zu sehen, was dann für Gespräche entstehen, wenn man den Kindern einfach den Raum gibt, für sich vielleicht auch eine Antwort zu finden.
Ja, weil Kinder, die eine Frage stellen, die haben vorher drüber nachgedacht. Und daraus haben die eine Frage formuliert. Und dann kann ich anschließend mit denen ins Gespräch gehen, wenn ich weiß, welche Ebene da gerade angefragt ist. Für euch Hörer und Hörerinnen möchte ich nur den Gedanken mitgeben, wenn ihr Kindergartenkinder bei euch in der Familie habt, als eigene Kinder oder Enkelkinder oder Patenkinder, erkundigt euch doch einfach mal bei euch im Kindergarten, wann das Thema Tod und Trauer aufgegriffen wird. Weil vielleicht seid ihr dann die Impulsgeber, dass man sich in dem Kindergarten dann überhaupt erstmal die Gedanken macht, ach so, könnte das auch ein Thema sein? Oder ihr erfahrt, dass in dem Kindergarten schon ganz viel gemacht wird. Ich habe das damals nach einer Fortbildung mitbekommen im Kölner Raum, Bistum Köln. Da haben Kindergärten angefangen, etwas zu machen zum Thema Abschied im Kindergarten. Und die haben für die Vorschulkinder immer angefangen, nach den Sommerferien etwas zu machen. Wir haben die anderen Vorschulkinder verabschiedet. Das war auch manchmal traurig, weil Freunde, Freundinnen in die Schule gegangen sind, die jetzt nicht mehr hier sind. Es kommt der Herbst und die Blätter fallen von den Bäumen runter und das Jahr geht zu Ende. Und da müssen wir noch gar nicht beim Tod sein, sondern wir schauen einfach, welche Abschiede sind im Laufe des Jahres da, um dann irgendwann vielleicht den Vogel zu finden oder die Maus und eine Beerdigung zu machen, richtig mit allem Schnick und Schnack, mit Gebet, wenn das in dem Kindergarten eh üblich ist, oder mit Liedern, mit Blumenschmücken, mit den Ritualen, damit ich schon im ganz Kleinen lerne, was im ganz Großen auch sein wird. Einen Friedhof besuchen, sich Grabsteine anschauen und überlegen, was bedeuten diese Rituale eben. Vielleicht Kerzen mitzunehmen und die auf Gräber zu stellen, wo man denkt, hier war vielleicht schon lange keiner mehr. Mit den Kindern überlegen, warum war keiner da? Und es muss gar nicht unbedingt Desinteresse sein, es kann einfach sein, weil es niemanden mehr gibt, der dieses Grab halt besucht. Und dieses Thema aufzugreifen, und das macht dieser Kindergarten und in Gelsenkirchen Andreas Mesing von den Friedhofsgärtnern, der geht auch in Kindergärten rein und macht genau diese Projekte und erklärt auch, was passiert auf dem Friedhof. Und es gibt einen Kindergarten, der so einen eigenen kleinen Friedhof hat, wo eben Tiere beerdigt werden können. Heute hat jemand hier auch erzählt, dass eine Hummel beerdigt worden. Das hört sich so klitzeklein an, aber ob es die Hummel ist oder ob es das Meerschweinchen ist oder ob es die Uroma ist, im Grunde geht es doch immer wieder darum, selbst wenn ich nicht traurig bin, weil ich vielleicht diese Uroma gar nicht richtig kannte oder nicht in Beziehung war, aber es geht doch auch darum, dass wir üben. Wir müssen einfach üben für den Tag, wo es uns nahe kommt und sich das dann auszahlt, dass wir das gemacht haben. Und wenn ihr merkt, Hörer und Hörerinnen, in unserem Kindergarten passiert gar nichts, dann schaut einfach nach einem guten Buch und schenkt es dem Kindergarten.
Ich finde das gut. Und auch, was du gesagt hast, Abschied üben. Hm. Ganz unabhängig von Kindern oder der Arbeit in Kitas oder mit Kindern, Abschied zu üben, ist irgendwie einfach ja ein schöner Gedanke, sich darauf vorzubereiten. Ja. Wir müssen uns auch im Abschied üben. Das fällt uns immer sehr schwer, in einer Podcast-Folge auf Wiedersehen zu sagen, ne?
Genau.
Oder auf Wiederhören.
Genau, aber an der Stelle auf Wiederhören. Habt Mut, genau das, was Benni gesagt hat, möchte ich auch nochmal sagen. Und ja, ich wünsche euch gute Begegnungen, geht in Gespräche rein, fragt einfach andere Eltern, wie geht ihr damit um? Fragt Pädagogen, Pädagoginnen, die Pädagoginnen auch wieder andere. Also im Grunde müssen wir alle miteinander ins Gespräch gehen und uns gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Mut machen und nicht im gegenseitig Unterdrücken helfen.
Todesmutig zu sein.
Genau.
Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch euch, dass ihr heute dabei wart, auch dass ihr Geschichten mit uns geteilt habt. Dafür dürft ihr gerne einmal euch selbst auch noch applaudieren.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.